von Zeit zu Zeit mit Jan
und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
Ich bin letztens, das war bei den Wild Mics. Die Wild Mics ist ein Format von Tommy Krapfeis. Mhm. Der hat das, wenn ich es richtig verstanden habe, initiiert auf YouTube oder anderen Kanälen, also wo es auf jeden Fall als Video kommt. Und Standardgäste sind immer Tommy selber, das Ehepaar Waschkau, also die Hoxilla, das Hoxilla-Ehepaar. Und
interessant, wie du sie aussprichst. Ich würde sie immer Hoxilla nennen.
Was habe ich? Hoxilla. Hoax. Es ist natürlich Hoax. Das ist völlig
Hoax,
richtig. Danke.
Ja, Hoxilla, ja.
Hoxilla. Ja, okay. Die haben verschiedene Gäste. Und ich hatte jetzt gerade eine Folge gehört. Da ging es um Sammelleidenschaften. Und da hat die eine, das war eine Autorin, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, hat gesagt, dass sie von ihrem Vater Comics verboten bekommen hat. Und das erinnerte mich, ich hatte das schon mal erwähnt, daran, dass mein Vater auch klare Vorstellungen hatte. Comics waren nicht verboten, aber es gab die guten und die schlechten Comics. Mhm. Und die guten hatte er bei der Arbeit entdeckt. Das waren nämlich Asterix und Obelix. Ja. Die hatte er irgendwann mal in den 60ern auf dem Tricktisch und bearbeitet. Und da hat er die für sich entdeckt und dachte, jo, das ist quasi Literatur. Das ist tiefgründig, das ist grafisch oder gestalterisch vielfältig, das ist hintergründig, das ist vordergründig, trotzdem auch lustig, das hat verschiedenste Ebenen. Das ist gute Kunst. So. Also hat das mir nie gegenüber ausgedrückt. Mir hat er gesagt, das taugt was, und schon Lucky Luke fand ich mehr so. Hatten wir schon mal besprochen, ist auch was dran, hat einen gewissen Hintergrund. Jeder Comic oder alle Comic-Künstler haben ihre Qualitäten und ihre Mängel. Und bei Asterix hat sich schon was Tolles zusammengefunden. Das muss man schon sagen. Also sein Blick dafür zu sagen, das hat Qualität, dem kann ich auch heute noch folgen. Insbesondere, wo ich jetzt tatsächlich zum letzten Weihnachtsfest, ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, den letzten Asterix-Band geschenkt bekommen habe von meiner Frau. Und ich weiß schon nicht mal, wie er hieß, die Weiße Iris, glaube ich, oder so.
Ja, die Weiße Iris, ja.
Die Weiße Iris. Ja, und ich habe das Bild leider bis heute nicht ganz kapiert. Trotzdem fand ich den Band finde ich toll. Er ist anders als die alten Bände. Ihm fehlt ein bisschen die Leichtigkeit. Trotzdem ist die Geschichte, die überzeugt mich sehr viel mehr, als was zwischendurch war. Also ich bin beim Sohn des Asterix völlig ausgestiegen, aber eigentlich ist schon ab Band 25 irgendwie alles in die Grütze gegangen, muss man mal so hart sagen. Also das so aus meiner Sicht. Ich hatte Asterix bei den Belgiern noch gelesen und fand das großartig, und dann kam der große Graben, und das war irgendwie so einerseits so eine tiefe Dramatik, die überhaupt nicht passte zu dem Setting, und gleichzeitig auch Albernheiten und Fantasy, und das war irgendwie alles, naja, ich habe dann noch weitergelesen, weil ich dachte, naja, Uderzo ist jetzt alleine und versucht seinen eigenen Stil zu finden, aber sein Storytelling, aber ich glaube, das hatte ich alles schon mal gesagt und ich wiederhole mich hier. Ich bin in dem Zusammenhang, habe ich weitergedacht, es ging auch in dieser Wild Mikes Folge auch unter anderem um Serien, sowas wie Captain Future.
Ja.
Und Captain Future hat mir mein Vater, ich habe das gesehen und dachte, oh cool, irgendwie Science-Fiction Zeichentrickserie, das würde ich ja gerne sehen. Und mein Vater hat mir aber sehr klar beschrieben, welchen Mangel diese Serie und viele andere japanische Serien der Zeit hatten. Durchaus aus Kostenersparnisgründen. Die haben Bewegung häufig durch einzelne Bilder simuliert, indem sie Bewegungsstreifen, die du sonst aus dem Comic hast, in die Serie gepackt haben. Fand ich extrem spannend, jetzt auch im Nachhinein, denn so haben die häufig gearbeitet und auch versucht, damit Geld zu sparen. Das ist nicht gelogen, aber warum auch nicht? Ja. Trotzdem kannst du das ja als stilistisches Mittel einsetzen. Fand er damals doof, hat er mir so vermittelt. Ich habe auf meinen Vater gehört und fand das deswegen auch doof. Deswegen habe ich nie richtig Captain Future gesehen. Obwohl ich das Raumschiff-Design eigentlich cool fand, die Figuren, ich bin mit denen nie warm geworden, weil ich ja nur wenig Abenteuer mitbekommen habe, immer nur Fragmente. Die Musik war super, Also es war ganz viel daran richtig. Und das fand ich so spannend, wie ich auch sehr beeinflusst worden bin durch meinen Vater in meinen Mediengewohnheiten und was ich an gerade an Anime und Zeichentrick gut und nicht gut fand und auch was ich heute noch gut und nicht gut finde, beziehungsweise das auch heute in Frage stelle. Das finde ich, also ich bin tatsächlich immer noch ein bisschen neugierig auf Captain Future, aber es ist natürlich schon ein bisschen her. Was ich in dieser Folge noch mitbekommen habe, war super spannend. Der Mensch, der maßgeblich beim ZDF für Star Trek, für Biene Maya, für, ich glaube auch für Captain Future, also für alles Mögliche verantwortlich war, war ein, ja letztendlich ein Liebhaber von fantastischen Inhalten, von auch neuartigen Inhalten. Und der hat einerseits dafür gesorgt, dass Star Trek hier und da etwas alberner ins Deutsche übertragen wurde, weil das aus der damaligen Sicht erforderlich war. Aber der Soundtrack von Captain Future stammt aus deutscher Feder, ist eine deutsche Erfindung. Ja. Und im Japanischen hatten sie ganz schräge Disco-Musik. Also ich habe das gehört, dass wenn du das im Original mit Untertiteln guckst, bist du vollkommen aus den Socken, weil das so ganz anders ist und sehr schwer auszuhalten ist. Und das ist wirklich schlecht gealtert. Also das war schon damals merkwürdig und heute ist es umso schlechter gealtert, während die Captain Future Musik für die Deutschen super ist.
Die Captain Future Musik hat wirklich ganz, ganz große Qualität. Ich hatte das nicht so anstrengend wie du. Also bei mir haben sich die Erwachsenen nicht um den Medienkonsum so gekümmert. Ich finde das fast so ein bisschen beneidenswert, dass dein Vater dich beiseite genommen hat und dir erklärt hat, was seiner Ansicht nach bei Comic, bei diesem oder jedem Comic oder bei Captain Future nicht in Ordnung ist oder was ihm da fehlt. Das finde ich total toll. Also das
war quasi sehr kuratiert. Art. Ja, ja.
Ja, das ist eine sehr wertvolle Art, auch einen kritischen Geist zu formen. Ne? Also so, und bei mir ist das eben nicht passiert. Ich habe alle Captain Future Sachen gesehen. Ich finde die auch immer noch toll, also in Erinnerung. Ich gucke sie nicht, ich habe sie nie wieder gesehen, aber an was ich mich erinnere, ist zum Beispiel, dass Captain Future seine beiden Androiden. Ja. Nee, Moment. Der Otto. Nur der eine ist ein Otto ist ein Android und der andere ist ja ein Roboter. Greg ist ja ein Roboter. Ja. Dass der die sitzt. Ne? Ah. Also dass der. Ja, das fand ich schon damals total beeindruckend, dass der hatte also zwei Maschinenmenschen und zu denen sagt er sie. Das fand ich total toll.
Was im Zweifelsfall auch die deutsche Übersetzung ist. Ich weiß nicht, welche Umgangsform Japaner in der Ansprache haben. Da ich kenne ja viel zu wenig Japanisch. Also ich kenne gar kein Japanisch, aber auch japanische Kultur oder eben auch wie Japaner sich ansprechen im persönlichen Umfeld, im Arbeitsumfeld, im offiziellen Umfeld, habe ich gar keine Ahnung, ob welche Differenzierung es da gibt. Ich unterstelle den Japanern aber ein noch komplexeres Vorgehen als den Deutschen oder überhaupt den Europäern. Das ist aber gegebenenfalls eine Art unterschwelligen Rassismus oder Vorurteil. Ja, also ich habe einfach so ein Bild von den Japanern.
Nicht jedes Vorurteil ist gleich Rassismus. Also es gibt durchaus auch Vorurteile, die einfach nur Vorurteile sind.
Na, es ist ja ein Vorurteil auf ein ganzes Volk bezogen. Von daher geht es schon Richtung Rassismus.
Auf eine ganze Kultur bezogen. Stimmt. Kann man gegenüber einer Kultur rassistisch sein? Ich weiß nicht.
Ja, es ist zumindest nahe dran. Ich ziehe es in Erwägung, aber ich will das nicht überbewerten. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich sowieso, weil ich diese Kultur viel zu wenig kenne, immer nur pauschal Dinge mitkriege. Und dann sagt mir jemand, ja, im Japanisch ist dies und das. Und dann nehme ich das so auf und dann ist es manchmal kein Vorurteil, sondern einfach eine Information, die wiederum aufgrund einer Pauschalisierung entstanden ist. Wie auch immer. Ich wollte das nur relativieren, dass ich einfach keine Ahnung habe von Japan.
Ja.
Bis auf eben einige Zeichentrickserien oder heute Mangas und Animes, wobei Mangas nur ganz wenig, Animes einige und was ich ja tatsächlich bis heute toll finde, sind die Ghibli-Studios. Der Hayao Miyazaki, heißt er, glaube ich. Der war tatsächlich auch schon für Heidi aktiv. Da war er irgendwie schon Production, ich weiß es nicht, auf jeden Fall schon nicht nur kleiner Zwischenbildzeichner. Und der hat dann als erste eigene, oder wo er sehr als Kreativproducer mit dabei war, wenn ich es richtig verstanden habe, Ende der 70er eine Sherlock-Holmes-Verfilmung mit Tierfiguren gemacht, die ich mit meinem Kind teilweise gesehen habe, die sehr virtuos ist, also die macht Spaß, obwohl da ganz viel Quatsch drin ist und die Bösen und Doofen sind immer die Hunde, die Armen. Obwohl, Moment, Sherlock Holmes ist selber ein Hund. Ach, vergiss es. Also das ist durchaus lustig.
Ich habe mich da schon mal drüber ausgelassen. Wir haben, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ich bin, halte von Animes gar nichts. Von Mangas mit Abstrichen. Aber mir sagt die gesamte Bildsprache nichts. Ich finde tatsächlich auch Animes größtenteils, also viele, unterschwellig und auch oberschwellig, müssen die sich auch die Rassismusfrage stellen lassen, denn die positiven Figuren sind manchmal, meistens also, das siehst du ihnen an, dass sie positiv sind, und die Nebenfiguren, das siehst du ihnen an, dass sie Nebenfiguren sind. Mal ganz abgesehen von dem ganzen Sexismus, der die ganze Zeit damit schwingt. Also ich bin von dieser gesamten Kultur noch nicht so angetan. Ich gebe ihr noch ein bisschen Zeit.
Ja, und, aber da empfehle ich dir Miyazaki. Guck dir
die Ghibli-Filme an. Ich brauche auch die Ghibli-Filme nicht.
Hast du mal einen Ghibli-Film gesehen?
Ja, natürlich habe ich Ghibli-Filme gesehen.
Aber die entsprechen doch gar nicht Prinzessin Mononoke, vermutlich.
Das sind nicht die Animes, die Anime-Kultur ausmachen. Das sind die großen Kunstfilme, ne?
Genau.
Da sagt mir auch die Bildsprache nichts. Also die
Weil Ungeheuer sie auch aus einer ganz anderen Kultur geht. Ist diese Schwarz-Weiß-Erzählung, die wir stark im Europäischen haben, ist da viel mit viel mehr Grautönen. Scheinbare Bösewichte haben gute Seiten und sind dann doch böse oder doch nicht böse oder haben einfach ihre eigene Agenda. Und Miyazaki beleuchtet in vielen seiner Filme auch den Umbruch des ländlichen, naturbasierten Japans in die Neuzeit. Und das war in Japan ja noch viel heftiger als in Deutschland war es schon mit viel Verspätung auch recht heftig. In Europa war es, würde ich sagen, gegenüber Japan eher fließend. Und in Japan war es eine Umwälzung, die komplett im 20. Jahrhundert erst stattfand. So dass er eigentlich, beziehungsweise er und aus den Erzählungen seines Vaters, das direkt alles miterlebt hat. Und er beleuchtet, wenn ich das so deute, tatsächlich diesen Crash zwischen Natur und Naturreligiosität und einer klassischen Kultur gegen einer Maschinenkultur. Das ist ja genau ein Thema bei Prinzessin Mononoke. Und die Maschinenkultur, das ist da eher Dampfmaschinenkultur, ist nicht per se böse, aber die löst etwas aus. Die löst Veränderungen aus, die die ganze Welt betreffen. Darum dreht sich der Film. Mhm. Und dieses Motto oder dieses Thema hat er in verschiedenen Facetten in verschiedenen seiner Filme, Fantasy-Filme, pseudo-historischen Filme, immer wieder auftauchen lassen. Und der hat tatsächlich jetzt einen weiteren Film herausgebracht. Ich dachte, der hat schon aufgehört. Und jetzt, angeblich soll das jetzt sein letzter Film sein. Alle in seinem Umfeld sagen auch, jetzt geht's dann auch langsam nicht mehr, denn der ist, glaube ich,
das ist das knapp, mit dem magischen Kranich?
Knapp 90, genau. Der Junge und der Kranich. Ja. Der japanische Titel heißt Wie lebt ihr? Hat überhaupt nichts mit dem Kranich zu tun. Fand ich auch ganz spannend. Aber genau das ist der Film.
Ja, das ist, soweit ich das verstanden habe, ist das vielleicht ein Gegenentwurf zu Die letzten Glühwürmchen. Na, also so auch Krieg, Zweiter Weltkrieg und wahrscheinlich auch wieder überhaupt keine Reflexion über die Schuld Japans, sondern nur über das Leid Japans. Und dann so ein Fliehen in so eine Gegenwelt, das habe ich schon verstanden und es wird ja auch hoch gelobt. Das will ich ja auch gar nicht sagen. Ich möchte noch zu einer Sache zurück, die du vorhin gesagt hast oder mit der du eingeleitet hast. Im Gegensatz zu unseren Schwarz-Weiß-Erzählungen. Das ist sehr kurz gefasst.
Ja, ja.
Also wenn wir in die Mythen eintauchen wollen, in unsere germanischen Mythen eintauchen würden, dann würdest du da genau so interessante Figuren finden. Na? Da würdest du ebenfalls interessante Figuren, da gibt es auch keine Schwarz-Weiß. Da gibt es, Schwarz-Weiß wird natürlich definiert, um es zu brechen. Klar. So ist das, ansonsten ist es ja nicht sinnvoll, ne? Man muss ja erstmal wissen, was man brechen will. Aber auch die germanischen Götter und die germanischen Helden sind immer zwielichtig. Davon spielt der Ring zum Beispiel, also Wagner, was Wagner nachher vertont hat als Oper.
Ja. Ja,
na,
ja.
Da gibt es ja eigentlich auch keine Helden und deshalb führt ja auch alles in den Abgrund. Das Nibelungenlied, da sind alle auch, da gibt es auch kein Schwarz-Weiß. Ne? Die arme Kriemhild wird nachher die blutigste Rächerin. Der Siegfried, also Siegfried, der strahlende Held, ist eigentlich ein, ein Vergewaltiger auf jeden Fall.
Ja,
und
ja.
Aber
genau,
hinterhältiger Mörder,
hinterhältig,
und Dieb, hinterhältiger Mörder und Dieb, der sich da mit so einer Tarnkappe überall einschleicht und Frauen missbraucht. Also da verkürzt du unseren Mythenreichtum, verkürzt du da. Also stellst ihn sehr verkürzt dar. Also
ich nehme gar nicht so sehr die Mythen, sondern das, was wir heute daraus machen. Oder vielleicht auch am ehesten die Amerikaner.
Da hast du einen Punkt.
Da
gibt es natürlich nur Schwarz-Weiß, ja.
Ja, wobei die Figur des Lokis, der ja immer interessant ist, sag ich mal so, die belassen sie ja weiterhin interessant, aber immer wieder ziehen sie ihn ins Dunkle. Also seine Ambivalenzen werden zum Schluss, also zumindest in den Teilen, die ich in den Marvel-Filmen gesehen habe, wenn er ambivalent auftritt und plötzlich denkst du, ach, vielleicht kann mit dem noch mal was Sinnvolles werden, dann werden sie zum Schluss immer nur als Taktik des Bösen entlarvt. Und das ist eigentlich schade. Die viele der Figuren, die sie haben, hätten eigentlich mehr Facettenreichtum verdient, aber gerade ein Loki begibt sich sehr gut auf den Weg, ist auch sehr schön dargestellt, auch in dem Film finde ich den eigentlich sehr schön und trotzdem wird er dann zum Schluss immer nur gebrochen als der Böse, der das irgendwie von vornherein immer so inszeniert hat.
Hast du denn die Serie gesehen? Also seine eigene Serie?
Nein, ich
ach so.
Habe ein paar Filme gesehen. Also nein, ich habe nicht seine Serie gesehen. Nein, sollte ich?
Die ist schon toll. Die hat sehr viel von, ich würde die Loki-Serie ist Wes Anderson meets Terry Gilliam. Das ist die Loki-Serie. Also von der Ästhetik. Vom Storytelling her so mittel, aber allein von der Ästhetik her lohnt sich die Loki-Serie.
Okay.
Ja, der Loki in den Marvel-Filmen ist natürlich der Schurke. Und die Marvel-Filme selbst sind für Ambivalenzen auch nicht so zu haben. Hey, der Held heißt Captain America. Also,
selbst der bringt Ambivalenzen mit rein. Also, die haben es immer wieder mal. Das ist ja das Gute. Die haben Streit untereinander und so. Da gibt es Tendenzen und dann machen sie die, die nivellieren sie dann irgendwann wieder. Das ist aber die Ambivalenzen sind, wenn ich es richtig verstehe, in den Comics noch besser ausgelegt. Aber das ist offenbar nichts für die Filmwelt.
Ja, das ist für die Filmwelt auch zu. Comics funktionieren einfach anders. Ne? Also ein Comic braucht ja einen beständigen Cliffhanger, der dich dazu motivieren soll, das in der nächsten Woche das Magazin wieder zu kaufen. So. Funktionieren ganz anders als Filme und Comicfiguren funktionieren daher auch ganz anders als Filmfiguren. Das machen die mit dem Marvel-Film schon ganz gut, indem sie halt die Darsteller manchmal wechseln und sowas. Ne? Aber der Loki in den Comics ist noch viel, viel platter als der Loki in den Filmen.
Ah, okay, das heißt, der hat gewonnen durch die Filme. Okay.
Ja, also die Figur des Loki ist in den Comics extrem platt und auch nicht an der nordischen Mythologie orientiert. Das sind sie eigentlich alle nicht. Also
nee, das ist nur die Namen.
Richtig, genau, hat die nur so rausgepflückt. Die Marvel-Filme machen daraus schon, also haben da schon eine interessante Interpretation der nordischen Mythologie.
Also okay.
Das ist schon sehr interessant.
Stimmt, du warst ja immer begeistert auch von diesem Planeten von Thor.
Ja, genau. Dass sie aus Asgard halt eine hochentwickelte Zivilisation machen, die dann, wo dann einfach nur alles nach Magie aussieht. Mhm. Die Idee gefällt mir ganz gut. Ist ja ein alter Spruch. Hochentwickelte Technik wirkt auf nicht entwickelte Völker wie Magie. So.
Genau, und, genau. Das haben wir heute ja schon.
Ja.
Wir kümmern uns gar nicht mehr ums Handy. Also wir wissen, da sind irgendwelche ultra winzigen Chips drin, hoch integriert, was früher in einem Computerklotz von, also ganz früher von mehreren Kubikmetern war. Dann später stand das auf dem Schreibtisch und nahm eine Kiste ein und heute ist das ein Gerät in der Hosentasche. Und es ist nur deswegen so groß, damit der Bildschirm nicht so klein ist. Das ist ja auch das Geile. Aber wer denkt schon darüber nach und wird das, ich glaube, der erste Schritt von der technischen Begeisterung auf dem Weg zur Magie ist, dass es selbstverständlich ist. Wir nutzen alles Mögliche im Handy und selbst ich, der ich das ja gelernt habe, wie bestimmte Dinge ablaufen, ja, du kannst alles runterbrechen, genauso wie du das Gehirn runterbrechen kannst, wahrscheinlich auf sein mechanisches Dasein. Aber das tut ja keiner mehr. Es werden Apps entwickelt, es werden Unterebenen von Apps entwickelt, auf denen die aufsetzen und alle setzen immer weiter auf. Und das ist dieses Prinzip auf Schultern von Riesen stehen, ist ja in der Software auch massiv. Wir haben jetzt 100 Jahre Softwareentwicklung, ist ein bisschen übertrieben, aber ich sag mal, seit den 50ern des letzten Jahrhunderts Softwareentwicklung, die dann irgendwann immer auf dem schon Geschaffenen auffußte und immer abstrakter wurde, immer abstrakter. Und jetzt haben wir irgendwelche Baukästen, wo du Sachen zusammenstöpseln kannst und das flutscht einfach nur so auf deinem Bildschirm hin und her und das ist alles sinnvoll oder auch ganz oft nicht sinnvoll und durch Werbung versetzt, aber egal. Aber das ist schon sehr magisch, ja.
Ja, finanziert, das ist ja die eigentliche Botschaft, finanziert ist der ganze Scheiß durch Werbung. Also das ist alles, was uns das Handy bietet, ist durch Werbung finanziert. Und das finde ich das eigentlich Erstaunliche, dass es da tatsächlich Leute gibt, die richtiges Geld dafür geben. Das ist eigentlich auch traurig, oder? Also alle Inhalte werden ermöglicht durch Kapitalismus. Im Sozialismus wäre dieser ganze Kram gar nicht möglich, weil niemand dafür bezahlen würde. In einer Planwirtschaft. Insofern finde ich das auch manchmal ein bisschen traurig, wenn ich höre ja zum Beispiel gerne den Podcast von Markus M. Schmidt von der Filmanalyse, Wolfgang M. Schmidt, sorry.
Wolfgang,
von der Filmanalyse, ja, und Stefan Schulz, beziehungsweise Ole Neomen. Die 29er oder aber Reichtum, Wohlstand für alle mit Ole Neomen und Maurice Höfken. Und das sind alles Sozialisten, wenn nicht sogar Kommunisten, ne? Samt und Sonders. So. Und die existieren halt nur, weil sie in einer Welt leben oder arbeiten, die ausschließlich durch Werbung finanziert wird. Beziehungsweise die haben auch Patreon-Modelle oder
Es gibt ja verschiedene. Also du kannst ja auf verschiedenste Formen spenden.
Mhm. Richtig, man kann die auch abonnieren und für ihre Inhalte bezahlen, aber vieles ist halt doch kostenlos, beziehungsweise durch Werbeschalten finanziert. Ja, und das ist eigentlich das Traurige, finde ich, an der Internetwelt, dass sie so tief im Kapitalismus verwurzelt ist, dass sie gar nicht mehr raus kann.
Ich möchte mal betonen, dieser Podcast von Zeit zu Zeit mag nur eine mäßige Qualität haben. Ich will das gar nicht beurteilen, aber wir sind kostenlos, wir haben kein Patreon, wir haben noch nirgendwo um Werbespenden gebeten und es ist einfach nur, weil wir Spaß an der Sache haben. Und ich denke, dass die Open-Source-Welt natürlich stark durchsetzt ist von Idealismus, mittlerweile auch von vielen Unternehmen unterstützt wird und deswegen auch Geld natürlich einbringt, aber der Gedanke der Open-Source-Welt ist, ich will einfach mal was ausprobieren, ich will was programmieren und wenn ich schon was programmiert habe und das ist sinnvoll, können das doch alle nutzen. Oder ich will etwas für mich machen und was weiß ich, irgendein kleines Programm, Bildbetrachter zum Beispiel. Ich habe hier einen Bildbetrachter und ich finde ihn geschickt, gut gemacht, gefällt mir und wenn ich den jemand anders gebe, dann kopiert er sich den, da ist nichts verloren. Ich habe nichts davon verloren. Ich kann den weiterhin für mich benutzen. Deswegen können das den auch alle Menschen dieser Welt benutzen, wenn sie die Technik dazu haben. Das heißt, der Gedanke von Open Source und auch überhaupt, ich sag mal, Open Content, das bezieht sich auf die Wissenschaft, auf Leute, die einfach Bock haben, Fotos, Geschichten, irgendwie kreative Inhalte zu gestalten.
Wir nennen das, ich sag das so, weil ich mich zur Wikipedia zähle.
Genau. Ja.
Wir nennen das freie Inhalte.
Genau.
Oder halt freies Wissen.
Ja. Ich würde tatsächlich auf freie Inhalte eher mich beziehen, weil es nicht immer Wissen ist, sondern auch manchmal Werkzeuge, manchmal ist es auch irgendwas. Ja,
das ist mehr.
Genau. Und es gibt viele Leute in der Welt, die freie Inhalte nutzen. Es gibt aber auch sehr viele, die freie Inhalte erstellen. Manchmal mit der Frage, auch wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns Geld geben. So ist nicht schlimm, aber immer meistens nicht aufdringlich, sondern wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das so und so machen. Das kann man so sagen. Und andere lassen das ganz weg, wie wir, weil wir einfach Spaß haben, uns zu unterhalten. Und ich glaube, wir sind in der Hinsicht, egal in welchem Format, mit Unterstützung, mit welchen Plattformen, vor welchem Hintergrund, erstmal irgendwie sozialistisch in dem Sinne, dass wir Menschen teilhaben lassen, indem wir sagen, ihr könnt das nutzen, wenn ihr davon euren Vorteil habt und wir wollen nichts dafür und wir freuen uns, wenn andere uns was geben und die nichts dafür wollen oder zumindest nichts einfordern. Ich gebe gerne und das ist ein Geben und Nehmen und man kann auch Geld geben und nehmen, wenn man Lust dazu hat und es übrig hat und andere, die es nicht so haben, die eben nicht und jeder kann das selber entscheiden, keiner wird gezwungen. Ist das nicht eine zumindest ursoziale Vorgehensweise, die uns auch
das
Internet ermöglicht?
Ich halte das sogar für eine urmenschliche oder die wichtigste menschliche Vorgehensweise oder die wichtigste menschliche Strategie, Kooperation.
Na? Ja.
Denn von Natur aus sind wir nackte Affen, die sehr anfällig sind für alles, was die Natur uns entgegenschmeißt.
Mhm. Na?
Also das Wesen, was im Wald am ausgeliefertsten ist, ist der nackte Mensch. Also der kommt am wenigsten unverletzt durch den Wald, während alle anderen Wesen, von der Ameise bis zum Rothirsch, ohne Schäden aus dem Wald kommen. Wird der nackte Mensch, der aus dem Wald kommt, blutüberströmt sein. Das ist so, so geschickt er auch sei.
Ja.
Und das kann er nur vermeiden, indem er kooperiert. Notwendigerweise mit anderen Menschen, weil mit Tieren kann er sich schlecht unterhalten. So. Und diese Kooperation, ich würde nicht so weit gehen und das sozialistisches Verhalten nennen. Das ist einfach nur sozial. Sozialismus ist ja, wie alle Ismen, eine Weltanschauung, die mehr beinhaltet als sei freundlich und freigebig. Ne? Also freundlich und freigebig, na, sagt auch jede Religion übrigens, sei freundlich und freigebig. Also mehr oder weniger konnotiert mit zu anderen, die genau dasselbe glauben.
Genau.
Aber richtig, genau. Aber ein gewisses Stammesdenken gehört auch dazu. Da müssen wir ehrlich sein. Also der Mensch denkt an allererster Linie gerne an Leute, in denen er sich selbst erkennt. Ne? Und nicht an Leute, die ihm zu fremd erscheinen.
Und dieses Bild, wer ist mir nahe, wer ist mir fremd, wurde aber über die Jahrtausende immer weiter ausgedehnt. Also sicherlich auch wieder mit Rückschritten. Ich weiß gar nicht, wie der Mensch im römischen Imperium gedacht hat. Wir sind alles Römer, egal ob Spanien oder die Levante. Ob das ein Identitätsgefühl war, ich könnte es mir vorstellen. Alle haben die gleiche Sprache gesprochen. Klar, es gab dann irgendwann den langsamen Einbruch, den Verfall des Römischen Reichs, wo die Barbaren, um mal die Begrifflichkeit aufzugreifen, eingedrungen sind und dieses Konzept in Frage gestellt haben. Aber bis zum Höhepunkt seiner Macht hat Rom ein großes Gebiet integriert und gesagt, wir sind alles Römer. Abgesehen von den Sklaven, von den Frauen. Also es gab dann wieder natürlich interne Abgrenzung und muss man ganz klar sagen, es gab eine Art von, ich nenne es mal Kastensystem, das trifft es nicht ganz, aber zumindest Schubladen, in denen die einzelnen Römer gesteckt wurden. Aber grundsätzlich waren die Menschen im Römischen Reich erstmal ab einem gewissen Punkt, glaube ich, gleichgestellt. Irgendwann konnten auch Leute aus komischen Provinzen plötzlich Kaiser werden und sowas alles. Am Anfang war das natürlich alles sehr auf die Stadt Rom fixiert, aber das hat sich Stück für Stück ausgeweitet. Und dann gab es den Einbruch und die Kleinvölker aus dem Norden und aus dem Osten haben das Ganze durcheinander gewirbelt. Aber auch die haben dann ja angefangen, von ihren kleinen Stämmen über größere Länder, so von der Größe von Helgoland bis zum heutigen System der Nationen und Europas zu sagen, wir sind eine Identität. Erste Identität ist sicherlich, ich bin Hamburger, dann ich bin Deutscher, dann ich bin Europäer. Da ist ganz viel passiert. Trotzdem grenzen wir uns natürlich von anderen Kontinenten ab.
Also dieses Abgrenzen ist meiner Ansicht nach eine Überlebensstrategie, die aus einem urzeitlichen Trieb kommt. Ein Mensch, der so aussieht wie ich. Die Physiognomie ist meiner ähnlich. Und meine Physiognomie kenne ich ja meistens gar nicht, weil ich ja keinen Spiegel habe in meiner urzeitlichen Höhle. Aber wenn ich aufwachse, dann sehe ich halt Leute um mich herum, die mir ähnlich sind. Notwendigerweise, weil ich bin ja aus ihnen hervorgegangen. Sie sind ja mein Stamm. So, und wenn ich zwischen diesen Leuten aufwachse, dann lerne ich, wie sie sich verhalten. Und ich lerne, sie einzuschätzen. Ich lerne, oh, der ist jetzt aggressiv. Da halte ich mich mal fern von.
Genau.
Der lügt jetzt, der sagt die Unwahrheit. Also das heißt, wenn der mir was erzählt, dann glaube ich ihm nicht. Und der Mensch, der ist klug, der bewegt sich klug. Wenn ich mal Rat brauche, dann frage ich den. So. Mhm. Und so wird mir meine Umgebung vertraut. Und so reagiere ich, habe ich halt auch Schwierigkeiten auf Menschen, die aus einem völlig anderen Kulturkreis kommen, jetzt mal aus der Steinzeithöhle nebenan, die verhalten sich halt anders. Die sehen halt anders aus, wenn sie lügen, die reden anders, wenn sie klug sind. Damit komme ich nicht so zurecht. Dann grenze ich mich zu denen ab. Dann sage ich, oh, Vorsicht, jetzt gehe ich mal lieber wieder anders hin.
Genau, aber nimm da mal heute Japan. Also aus heutiger Sicht. Japan, die japanische Kultur tickt ganz anders, ist uns ganz fremd.
Und ja, das stimmt. Die ziehen trotzdem, zum Beispiel Schlüpfer von Schulmädchen aus Zigarettenautomaten. Ist so.
Nein, gibt's aus Unterhosen. Nein, aus Unterhosenautomaten. Ja. Du darfst das nicht. Was sollten die denn in Zigarettenautomaten?
Stimmt, das ist recht. Also bitte. Ja, stimmt.
Das gibt es. Aber das sind immer diese, also ich glaube, wir können auch 100 merkwürdige Sachen aus unserer Kultur hervorrufen, wo wir uns auch selber wundern. Also das ist immer so schön, was da hervorgerufen wird.
Das habe ich nicht gesagt. Ich finde, das eigene zu verdammen nützt genauso wenig, wie das andere zu idealisieren. So.
Und beides
genau
nicht.
Das Idealisieren.
Ich wollte es nicht idealisieren, sondern ich wollte nur deutlich machen, dass wir die japanische Kultur aus meiner Wahrnehmung, ich bin nicht sehr vertraut damit, es gibt totale Japan-Fans, es gibt auch Leute, die denken, was ist das denn, das ist ja am anderen Ende der Welt. Ich bin von diversen kulturellen Produkten, von Medien insbesondere, der Japaner angetan, von anderen auch wiederum nicht. Ich bin da aber durchaus offen, weil tatsächlich neue Impulse kommen. Tut mir ja auch nicht weh, wenn ich das als Medium wahrnehme. Ich habe bisher noch kein Bestreben, dahin zu fahren, weil ich weiß ich gar nicht. Also vielleicht mache ich das mal. Weil die heutige Welt ganz viel bietet. Also wir haben trotz unserer ganzen kulturellen Unterschiede eine Gemeinsamkeit entwickelt. Ich würde heute noch nicht sagen, in der ganzen Welt. Denn es gibt Länder in der Welt, die mir sehr viel mehr, zumindest kein Sicherheitsgefühl geben würden. Jeder hat eine Vorstellung, ich will gar kein einzelnes rauspicken. Es gibt natürlich Länder im Krieg, aber es gibt auch Länder, wo du einfach, du könntest vielleicht hinfliegen, hinfahren und hättest trotzdem, wärst sehr verunsichert und mit einer gewissen, Ja, du könntest da nicht mit einer Offenheit so reingehen, wenn du dich nicht intensiv darauf vorbereitet hättest.
Ja.
Bei Japan, klar, wenn ich da hinfahren würde, hinfliegen, würde ich mich auch vorbereiten wollen. Ich würde auch mehr Verständnis haben wollen. Ich will genau wissen, was ich dort sehen, dort erleben will. Aber ich glaube, ich könnte da auch einfach hinfliegen und ich wäre nicht total lost. Im Zweifelsfall spreche ich mich mit, komme ich mit Englisch durch, auch wenn mein Englisch nicht das Beste ist. Ich will damit nur sagen, dass es trotz großer Trennung zur Nachbarhöhle auch Gemeinsamkeiten gibt. Und die ermöglichen dem Menschen immer wieder den Weg aufeinander zuzugehen, auch wenn es eigentlich außerhalb der eigenen Community ist.
Genau das, und da sagst du etwas ganz Wahres, und ich möchte das noch verstärken. Ich möchte nochmal verdeutlichen, den Fremden, der nicht so aussieht wie die Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, vulgo wie ich, als gleichberechtigt zu begreifen und als Freund zu gewinnen, ja, ist eine kulturelle Leistung, eine intellektuelle Leistung, weil wir damit unseren natürlichen Trieb überwinden. Was ganz, ganz wichtig ist, wir müssen unsere natürlichen Triebe überwinden, sonst werden wir keine kulturellen Wesen. Sonst werden wir Bauchwesen bleiben. Sonst werden wir hohle Wesen bleiben. Sonst werden wir wie Tiere sein. Nur wenn wir unsere und diese Abneigung, diese natürlichen Abneigung, Natürlichkeit ist ja heutzutage ein Ideal, aber Natürlichkeit ist kein Ideal. Natürlichkeit ist Primitivität. Natürlichkeit ist den Schwächeren verprügeln und ihm alles wegnehmen. Das ist Natürlichkeit. Wenn wir das überwinden, dann erlangen wir erst einen kulturellen Stand, und das ist auf jeden Fall erstrebenswert, und das sollten wir überall, wo sich die Möglichkeit bietet, sollten wir das machen, sollten wir auf das Fremde zugehen und neugierig sein und es annehmen, ne? Und auch die Lehren und auch die Erfahrungen und auch meinetwegen das Schlechte, was mit dem Fremden einhergeht, weil nur weil eine Kultur anders ist, ist sie der unseren nicht moralisch überlegen. Das ist ein falscher Gedanke.
Und auch nicht unterlegen. Also es ist einfach eine andere Kultur. Und
auch nicht unterlegen. Ja. Kulturen sind per se gleichwertig, sonst wären es keine Kulturen. Ne? Nur diese Natürlichkeit ist die Unnatur. So, und damit wollte ich deine Aussage mal eben verstärken. Und ich habe sogar noch ein Beispiel.
Vielen Dank. Ja.
Nur zu. Ich bin ja relativ firm, behaupte ich mal, mit der irischen Kultur.
Ja.
Ich höre irische Musik, seit ich, ja, das fällt auch auf, oder?
Ja, davon habe ich gehört.
Ich höre irische Musik, seit ich überhaupt Musik höre, ganz bewusst. Ich habe quasi Englisch gelernt mit den Pokes. Deshalb habe ich auch
die besten Lehrer. Einen irischen Akzent?
Ich habe tatsächlich einen irischen Akzent, ja, wenn ich Englisch spreche. damit bin ich vertraut. Und ich habe jetzt in meinem letzten Urlaub habe ich mal ausgenutzt, dass ich nicht zur Wanderzeit da war, sondern im Winter. Und da sind wir mal ein bisschen herumgereist, wo wir noch nie waren oder selten waren, und zwar in den Norden.
Ja.
Nordirland, also der Teil Irlands, der zu Großbritannien gehört, ist ja derzeit ein extrem interessanter Part, weil es eben nicht mehr zur EU gehört, aber keine Grenze zur EU hat, also keine kontrollierte Grenze zumindest. Weil das nach dem Brexit überhaupt nicht, das wurde nach dem Brexit alles nicht organisiert. Da ist ein Abkommen. Aber
das Abkommen von 99, das ist keine Grenze.
Ach so, ja, das Good Friday Agreement, ja, stimmt.
Genau.
Ja, also es gibt eine EU-Regelung, aber die ist irgendwie, jedenfalls gibt es da keine Grenze, was ja eigentlich nicht sein darf. Also es gibt da unbewachten Warenverkehr.
Ja.
Da leben also zwei Kulturen nebeneinander her, die sich nicht eine Währung teilen. Und das, wir haben die...
Die Iren haben den Euro?
Also, die Iren haben den Euro, die Nordiren haben das Pfund.
Ja. Okay.
Also du kannst da einen Euro bezahlen, aber es ist besser, wenn du einen Pfund bezahlst, weil das Pfund durch den Brexit so den Bach runtergegangen ist, dass da alles total billig ist. Also wenn du da zu zweit essen willst, da gehst du mit 20 Euro raus und bist satt.
So, Hammer.
Das ist so. Ja, das ist der Hammer. A cheap holiday in other people's misery. Haben die Sex Pistols dazu. Ja, da gibt es
ja ich erinnere mich an diesen Part.
Holiday in the Sun.
Ja.
Also haben wir ausführlich Belfast besucht, was wir bisher noch nicht gemacht hatten, weil die Stadt für mich immer, hatte für mich keine Anziehungskraft, weil ich bin ja in Irland, um zu wandern und in kleinen Städten im Pub zu sitzen, ne? Mhm. Ja, aber diesmal haben wir uns Belfast gegönnt. Wofür Belfast besonders bekannt ist, sind die Wandbilder, diese überlebensgroßen Wandbilder. Hast du bestimmt auch schon Fotos von gesehen. Also große, dabei malen sie Häuserwände oder
in den Straßen. Ja, genau. Ich überlegte gerade,
Industriemauer. Wo du jetzt,
nee. Ja, habe ich gesehen. Ja.
Das ging aus dem Nordirland-Konflikt hervor. Da haben sie früher irgendwie so ihre Helden, wenn da irgendwie Alster-Kämpfer oder irgendwo gefallen sind, dann haben sie deren Gesichter an die Wände gemalt und dann da so Fahnen rumgemalt. Also das ging aus ganz martialischen Darstellungen hervor. Murals heißen diese Wandbilder. Da gibt es eine Bezeichnung für.
Okay.
Und da habe ich mir so ein paar Ecken rausgesucht, wo wir hingehen können. Und dann haben wir uns so mal Wandbilder angeguckt, also irische Wandbilder. Und die sind, die handeln natürlich auch von ihren Kämpfern, die irgendwo bei irgendwas gefallen sind. Aber es gibt auch, die beschäftigen sich eigentlich mit der Politik auf der ganzen Welt. Und was sie besonders verdammen, sind halt englische Sachen. Also alles, was aus England kommt, das wird da immer sehr kritisch angepinselt. Und es gibt da eine Wall, eine International Wall, wo nur Murals erstellt wurden, die sich mit internationalen kämpfenden Gruppen beschäftigen. Also meistens mit irgendwelchen Gruppen, die sich gegen Imperialismus wenden, irgendwo auf der Welt. Also Gruppen in Thailand, da sind da deren Führer angemalt und dann ist da deren Flagge und irgendwie so eine thailändische Gegend gemalt oder irgendwas aus Südamerika. Irgendwelche, die da gefangen sind, irgendwo in Chile, sind da an die Wand gemalt. Und derzeit auch, und das hat mich sehr erschüttert, weil ich das nicht erwartet hätte, ich hätte es ahnen können, natürlich das Leid in Gaza.
Also ja, natürlich.
Palästinenser, die da furchtbar leiden und israelische Soldaten, die da furchtbar böse rummarschieren. So, das hat mich...
Haben Sie zufällig auch israelische Opfer im Blick gehabt?
Nein, überhaupt nicht. Das ist überall, oder da hängen auch Gaza-Flaggen. Also derzeit ist in Belfast sind große Flächen mit Solidarität für Gaza bemalt. So. Das hätte ich so nicht erwartet. Ich dachte, ich kenne Irland, ne? Aber das hätte ich so wirklich nicht erwartet. Wenn man mit den Belfastern ins Gespräch kommt, übrigens, ne, obwohl deren Stadt gepflastert ist von diesen hochpolitischen Bildern, sind das ganz normale Leute, ne, die nur einfach ihr Leben leben wollen und die wollen, dass es ihren Kindern gut geht und die sich Sorgen um den Preis der Butter machen und sowas. Also das sind jetzt, da redet man nun nicht mit Palästina-Aktivisten, wenn man da im Pub mit den Leuten ins Gespräch kommt. Aber die haben halt ganz klare Palästina-Solidarität. So, und dann ist mir eingefallen, sag mal, Moment mal, in der UN, die Staaten, die gegen Israel voten derzeit, ne, die derzeit Israel mahnen, da gehört Irland doch eigentlich immer dazu, ne? Ist so. Also in der EU zumindest.
Ich muss gestehen, ich habe es nicht im Blick.
Nein, ja.
Weiß ich nicht. Irland ist natürlich immer als ein Teil oder empfindet sich als ein teilbesetztes Land. Die Engländer haben Nordirland besetzt vor langer Zeit und das ist bis heute, also früher hatten sie ganz Irland besetzt.
Ja.
Und bis heute ist immer noch Nordirland aus irischem Verständnis ein besetztes Gebiet Irlands.
Ja.
Und da gibt es, glaube ich, eine Solidarität. Das zieht sich auch durch andere Gruppen. Also Palästina ist ein ganz eigenes Thema. Trotzdem gibt es da eine Solidarität, weil sie sich im Geiste verwandt fühlen. Und das ist, glaube ich, ein großer
Irrtum. Einmal die Sache vergegenwärtigen. England, und wir müssen sagen England, weil es war nicht Großbritannien, es war weder Wales noch Schottland.
Ja, ja.
England hat Irland besetzt, über 800 Jahre. Mhm. Und krallt sich da jetzt noch im Norden fest. So. Was ist denn damals in Palästina passiert? Und Palästina hat England für Palästina...
Da war England.
Ja, für Palästina hat England sich schon Mitte des 19. Jahrhunderts interessiert. Ne? Mhm. Die haben nämlich die Palästina damals vermessen, zum Beispiel. Das war die erste große Vermessungsaktion von britischen Kolonialtruppen, war in Palästina. Da gehörte denen das noch nicht mal. Da gehörte das noch zum Osmanischen Reich. Und als das Osmanische Reich...
Aber man kann ja schon mal vermessen.
Man kann schon mal vermessen, ja. Ja. Die Engländer haben ja gegen das Osmanische Reich ziemlich intrigiert. Ne? Und haben dadurch auch Saudi-Arabien stark gemacht, Lawrence von Arabien und so. Jedenfalls waren die schon ziemlich früh in Palästina unterwegs. Und als nachher das Osmanische Reich zusammengebrochen ist, haben die Engländer Palästina übernommen. Und dann haben sie den Leuten, die da wohnten, gesagt, geht mal weg. Und dann haben sie da ermöglicht, dass Israel gegründet wurde und haben die Juden beschützt, die sich da angesiedelt haben. Und dann haben sie zu den Juden gesagt, na, seid mal nicht ganz so wild mit den Palästinensern, mit den, das waren ja damals noch keine Palästinenser, mit den Arabern hier. Nehmt die mal nicht ganz so hart ran. Und da haben die Juden nämlich gesagt, ey, ihr könnt uns gar nichts sagen. Und haben sich nämlich auch noch mit den Engländern angelegt und haben da deren Hauptquartier in die Luft gesprengt. Und da haben die Engländer gesagt, ey, wisst ihr, ja, ist so. Also die Besiedlung, also Besiedlungsgeschichte, also die Gründungsgeschichte Israels, da war Aggression in beide Richtungen. Ne? Auch gegenüber den Engländern, die immer gesagt haben, hier, seid mal ein bisschen Sutsche. Ja, sonst geht das hier alles in die Luft.
Auf der anderen Seite, da muss ich natürlich sagen, die Israelis haben, also das ist dann natürlich, die Staatsgründung war nach dem Holocaust und das Konzept der Israelis ist, alle anderen haben gesagt, nie wieder Krieg, die Israelis haben gesagt, nie wieder Opfer und wir lassen uns von niemanden reinreden. Wir holen uns gern, wir sind gerne oder haben gerne solidarische Freunde und sonst eine Community an verschiedenen Orten in der Welt, aber wenn uns irgendjemand kleinreden will, dann hauen wir den weg.
Ja.
Nie wieder Opfer. Das ist das Konzept
Israels. Das ist eine absolut gerechtfertigte Sichtweise und meiner Ansicht nach die einzige, die ein derartig bedrohtes Volk, die Existenz eines derartig bedrohten Volkes überhaupt garantieren kann. Weil jede Form von Kompromiss hat über Jahrtausende zur Auslöschung geführt. Das ist eine ständige Erfahrung.
Ja.
Eine ständige Erfahrung. Immer wenn ich einen Kompromiss mache, dann hauen sie mir irgendwann auf die Fresse. Erst lassen sie mich bezahlen, dann schränken sie mich mit Gesetzen ein, dann darf ich dies nicht mehr, dann darf ich das nicht mehr, dann darf ich das nicht mehr und zum Schluss verbrennen sie mich auf der Straße. Das haben die Jahrtausende lang erfahren.
Ja, genau.
Aber nochmal zurück. Also, die Engländer haben ein Landstrich besetzt, haben die Leute, die da wohnten, weggescheucht und haben andere Leute da angesiedelt. Und genau dasselbe haben sie gemacht in Irland. Da haben sie die Iren nach Connaught, also in den Nordwesten, vertrieben und haben ihre eigenen Siedler in Irland angesiedelt. Und das haben sie dann nochmal gemacht in Nordirland. Na, da haben sie die Iren entrechtet und haben Engländer, also Schotten und Englischstämmige angesiedelt. Und das ist eine Erfahrung, die Iren dazu bringt, mit ein besonderes Herz für die, heute heißen sie ja Palästinenser, zu haben. Ist so. Also ist auf einer Ebene, ich verstehe das. Ich bin nicht damit einverstanden, ich sehe es selber nicht so, aber ich verstehe es, ehrlich gesagt.
Ich habe mal eine Frage.
Ja.
Lief das die Ausdehnung des Imperium Romanum nicht ähnlich? Also die Leute, nee, stimmt gar nicht. Die Leute vor Ort wurden irgendwie patriiert, ne? Die Franzosen, die Gallier und alle Völker, die erobert wurden zwar, da wurden vielleicht die Köpfe, also die Häuptlinge oder sowas gefangen genommen und wahrscheinlich auch getötet oder sonst was, aber die Bevölkerung in Gallien zum Beispiel wurde ins Römische Reich integriert.
Ja.
Stimmt das so?
Ja.
Also die haben die nicht besetzt.
Nein, sie haben
einfach gesagt, ihr seid jetzt Römer.
Ja, ihr seid Römer und ihr könnt unsere Vorteile haben. Wir bauen hier eine Stadt, wir haben hier Toiletten, wir haben hier Badewannen, wir laufen in den und den fortschrittlichen Klamotten umher, wir haben hier Gewürze aus Nordafrika, wir haben hier Wein aus Norditalien. Ist das nicht toll? Das ist Rom. Wir haben hier diese Münzen. Mit diesen Münzen könnt ihr überall zahlen. Und ja, wir haben Welthandel. Ne? Alles, was ihr tun müsst, ist nicht aufmucken. Ihr könnt eure Sprache sprechen. Ihr könnt eure Söhne nach Rom schicken. Da lernen sie andere Sprachen. Wir haben die besten Ärzte. Es sind griechische Ärzte. So, das haben die Römer gemacht, ja. Das ist richtig. Sie haben überzeugt
durch... Das mal die Engländer gemacht.
Ja, nee, die Engländer haben ihre Kolonien anders behandelt, ehrlich gesagt. Also in Irland haben sie ja das ganze Holz abgeschlagen. Ja, also
das, in Schottland übrigens auch.
Ja, genau. In Indien haben sie für Hungersnöte gesorgt, also jedenfalls zumindest indirekt, indem sie da bei schlechter Ernte trotzdem alles exportiert haben. Das, ja, also beliebt gemacht haben sie auf der ganzen Welt. Nicht unbedingt, das stimmt. Die Engländer haben das anders betrieben. Die Römer übrigens, das muss man auch, das lohnt sich auch, das zu erwähnen. Die Römer sind ja wieder auferstanden. Also die römische Kultur ist ja in Europa zwar vergessen und niedergemangelt worden, aber ist mehrmals wieder auferstanden. Nicht umsonst nannte sich ja das Deutsche Reich.
Du meinst das Deutsche Reich? Nein, das Römische Reich
Deutscher Nation. Das Römische Reich Deutscher Nation, richtig. Der Papst, ja, ja, obwohl er halt ein Christenpapst war, wohnte halt immer in Rom. Na? Das heißt, von Rom ging auch nach dem Untergang Rom alles aus und alles lief dahin. Jeder gebildete Brite oder Teutone oder Alemanne oder Sachse musste einmal in Rom gewesen sein, um die Welt gesehen zu haben. Und
ich muss noch mal ganz kurz einhaken. Ja. Du hattest vorhin gesagt, dass die Religion, was hast du noch gesagt? Die ganzen Religionen sagen, du gehörst zu uns, deswegen bist du einer von den Guten und die anderen sind die anderen. Also auch Identitätspolitik quasi betrieben haben. Und da wollte ich doch noch mal einbringen, auch wenn das viel zu selten wirklich antizipiert wird, das Christentum hat als ein wesentliches Paradigma, oder Jesus, der Einspruch von Jesus ist, liebe deinen Feind wie dich selbst. Mhm. Also liebe, ich würde jetzt mal im übertragenen Sinne, liebe das Fremde wie dich selbst.
Der Spruch ist gut, aber eigentlich lautet er ja anders, ne? Eigentlich lautet er ja anders. Wie lautet er? Ja, so wie ich sagte, liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Nein. Den gibt es auch.
Ja.
Aber du sollst deine Feinde lieben. Ja, das hat Jesus gesagt.
Aber nicht unbedingt wie dich selbst.
Nicht du den Nächsten.
Liebe den Nächsten wie dich selbst.
Oh, okay, da habe ich es. Aber auf jeden Fall, das Zugehen auf Feinde ist ein elementarer Punkt der Christen, der viel zu wenig beherzigt wurde und wird. Aber trotzdem elementar.
Mhm. Ja.
Was ja auch ermöglichte, missionarisch unterwegs zu sein, weil dann kann ich ja auch zu den Bekloppten nach sonst wo gehen und die versuchen zu missionieren. Ich glaube, das war nicht ganz in dem Sinne, wie es gemeint war. Mhm. Aber grundsätzlich insbesondere vor 2000 Jahren, ein wahnsinnig innovativer Ansatz.
Du hast natürlich völlig recht. Da sagst du etwas ganz Wahres. Das Christentum, um null begründet, ist keine gewaltvoll expansive Religion. Deshalb ist es ja auch eher fortgeschlichen. Ne? Also das ist es ja ganz langsam hat sich das ja erst, das hat ja seine höchste Entfaltung erst so um 800, um 1000, ne, mit den großen deutschen Kaisern. Mhm. Da war es so langsam, Karl der Große und so, da war das Christentum so langsam groß und bedeutend. 800 Jahre hat das gedauert. Gucken wir, weil da nämlich in der Bibel nicht steht und willst du nicht mein Bruder sein, dann hau ich dir die Fresse ein. Etwas anders war das ja zum Beispiel beim Islam, der durchaus von Anfang an auf schnelle Reiter und blitzende Schwerter setzte. Und deshalb war der ja auch schon 50 Jahre nach seiner Begründung in Spanien und vor Hyderabad. Nee, vor Karachi.
Ja.
Und hat diese...
Auf jeden Fall sehr expansiv.
Ja. Genau, und hat diese Ausdehnung auch 700-800 Jahre beibehalten übrigens. Ne? Also die großen, das große Kalifenreich, die gingen erst so um 1500 so richtig ein. Also das war eigentlich noch...
Und dann kam das Osmanenreich, was ja immer noch riesengroß war.
Und dann kam das Osmanenreich, und das war aber dann nicht mehr so effizient, sondern so ein beständig sterbendes Reich. Ja, das war auch sehr groß, das stimmt. Und ihre Einflusssphäre war bis tief nach Afrika rein. Also die islamische Einflusssphäre war nochmal um einiges größer. Zwar hauptsächlich landbasiert, nicht seebasiert, so wie die kleinen Portugiesen und die kleinen Niederländer. Deshalb haben sie die dann auch irgendwann überholt. Denn merke, Seemächte sind Landmächten immer überlegen. Aber ja, es ist schon was dran, was du sagst, was beim Christentum, das hat sich dann nachher ja auch geändert. Ne? So nachdem es erstmal gemerkt hat, dass es eine Weltreligion ist, hat es sich auch angefangen, sich so zu benehmen. Und dann kam ja auch die Kreuzzüge relativ schnell. So, und das Christentum hat sich sehr spät auf expansive Eigenheiten besonnen, ist jetzt falsch, hat sich sehr spät ausgedacht, dass es expansiv vorgehen sollte. Und dann hat es auch nicht mehr damit aufgehört, ehrlich gesagt. Und wir können froh sein, dass wir in einer Zeit leben, wo die nicht mehr so viel zu sagen haben. Denn die Zeit, in der sie zu sagen hatten, in der sie sich ihre irren Ideen Leuten aufzwingen konnten, das waren blutige, erschreckende Zeiten. Und hinter die wollen wir nicht mehr zurückfallen. Also
wir müssen auch immer trennen zwischen dem, was Religion eigentlich ausmachen sollte, weil die Grundthesen oder Grundaussagen der Religion so und so sind, und dem, wie sie...
Ja, das ist richtig. Also Religion ist ein Mittel, um sich die Welt zu erklären, und daraus machen viele Leute ein Werkzeug. Ne? Denn einer der schlauesten Sätze von Jesus ist, wo zwei oder drei beisammen sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Ne? Wo zwei oder drei beisammen sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Damit sagt er, das reicht schon. Das reicht schon. Zwei oder drei. Ja. So, was zwei oder drei nicht machen werden, ist eine Stadt unterdrücken oder einen Landstrich erobern oder so. Ne? Zwei oder drei sind zusammen in seinem Namen und da ist er mitten unter ihnen. Und das, sobald Religionen denken, ach, zwei oder drei ist doch viel zu puffelig. 200, 300, 2, 3000. Da beginnt der Extremismus. Da wird's gefährlich.
Ja.
Es ist letztendlich die Masse.
Vermutlich ist die Masse ein entscheidender Faktor, ja.
Was lernen wir daraus? Wir sollten unsere Privatreligionen haben.
Jeder hat doch heutzutage, in unserem Land hat doch jeder seine eigene Religion, dieses Patchwork-Religion.
Ja.
Das ist, glaube ich, das, also ich habe ein bisschen aus dem Christentum und ein bisschen aus dem Hinduismus und Buddha.
Das ist eine schöne Sache.
Das will ich gar nicht despektierlich sagen, denn ich glaube, wir orientieren uns an verschiedenen Religion und Philosophien, nicht nur Religion, auch Philosophien, die gar nicht religiös geprägt sind, und ziehen daraus Kraft und auch richtige Schlüsse für unser eigenes Leben. Und trotzdem passt das auch alles zusammen, weil wir so ein bisschen Konsens haben. Und da hilft sicherlich die Historie und das ist auch wieder ein bisschen identitär, aber weil wir miteinander sprechen
und Austausch, das ist
im ständigen Austausch, genau.
Hast du völlig recht. Das ist eigentlich die, das ist eigentlich die Verhaltensweise, die wir an den Tag legen sollten, ne? Das ist eigentlich das Grundverhalten. Ja.
Stimmt. Würde auch behaupten, das machen wir auch ganz viel. Nicht immer zielführend, aber grundsätzlich im Gespräch zu bleiben, es hat Grenzen. Also, da denke ich an Popper, dass wir die Feinde Mist. Kannst du mich kurz abholen? Wie hat es Popper die...
Man sollte keine Toleranz gegenüber den Intoleranten, ja. Darauf sollte man Popper nicht reduzieren, aber ja, das hat er auch gesagt. Ja,
aber das ist ein sehr markanter Spruch und der ist, außerdem kann man den schön als Postkartenspruch weitertragen.
Ich finde leider, momentan haben wir zu viel mit Postkartensprüchen zu tun. Also die Welt lässt sich nicht in 170 Zeichen verkürzen. Das wird viel zu viel gemacht, leider.
Postkarten und Twitter, meinst du?
Ja, ich meine nur Twitter, ich meine die gesamte Social Media, die Meme-Kultur, ne?
Ja.
Das ist Postkulturalismus und also Postmoderne hat ihren Platz. Ja klar, Postmoderne, hier Eklektizismus regelt alles, ich pflück mir hier was raus, ich pflück mir da was raus. Hauptsache es hat irgendeine Form von Ästhetik und ich fühle mich gut. Aber das ist nicht Kultur ausüben.
Auch da geht es aus meiner Sicht über die Ästhetik hinaus. Wir haben natürlich die Gefahr, dass wir einer gewissen Wahllosigkeit unterliegen und sagen, ich nehme mir da was raus und da was raus und nehme mir nur die Sachen, die mir gut tun. Und bestimmte Dinge bedingen eigentlich auch schwierige Aspekte. Und wenn wir sagen, nee, das meine ich, so nach dem Motto, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, aber nee, meine Feinde liebe ich schon mal nicht, den schlage ich den Kopf ein, dann sind wir wieder an dem Punkt, den wir auch vor 1000 Jahren hatten, und dann haben wir nichts gewonnen.
Vor 1000 Jahren ist es sehr gut gesagt. Also die Dinge, die mir gut tun, da sagst du was ganz Wahres. Ich fürchte, viele Leute nehmen sich nicht nur die Dinge raus, die ihnen gut tun. Ich glaube, die nehmen sich viel zu viel die Dinge raus, die ihnen sowieso nahe liegen.
Weil es so einfach, ja, die ihrem Weltbild entsprechen.
Den einfachen Weg gehen.
Genau, den einfachen Weg.
Genau.
Hat Jesus aber auch gegen gesprochen. Ne? Der Weg ins Himmelreich ist der schmale Pfad und nicht die breite Straße oder so ähnlich.
Er hat es ja vorgemacht, wenn man sich mal anschaut, welchen Weg er gegangen ist.
Na gut, den Weg muss nicht jeder gehen.
Ah, doch, das Christentum fährt da schon ziemlich drauf ab. Also wir dürfen nicht den Fehler machen. Ja, richtig, wir dürfen nicht den Fehler machen und das Christentum als so eine Hippie, so wie Herr oder ne, wie der Jesus in Jesus Christ Superstar oder so, das ist das Christentum nicht. Das Märtyrertum ist das Ideal des Christentums über mehrere tausend Jahre. Seit der Aufklärung natürlich nicht mehr, weil nach der Aufklärung mussten sie sich ein bisschen rebranden. Aber davor war der Märtyrer, ja ist so, davor war der Märtyrer, aber der ideale Christ.
Das ist aber auch ein Missverständnis.
Sehr traurige Sache, Gordia. Ja, das ist ein Missverständnis, das aber.
Der einzige Märtyrer, der Not tat, also aus der Geschichte her, war Jesus selbst, weil der war ja Gottes Sohn. Der hat sich geopfert. Da muss ich kein weiterer opfern. Haben die aber super immer gesagt, oh, cool, du hast dich geopfert wie Jesus. Ey, du kriegst auch noch einen Orden. Das hat man dann selig und heilig genannt. Aber alles großer Mumpitz. Das wollte das Christ, das steht nirgendwo in den Schriften. Opfert euch selbst.
Steht nicht. Ja.
So. Und in meiner Wahrnehmung ist, wobei ich habe die Briefe nicht gelesen, ich muss da nochmal reingucken, aber die Briefe sind ja schon von den Nachfolgern. In meiner, abgesehen davon, dass das ganze Neue Testament sowieso später aufgeschrieben wurde, in meiner Wahrnehmung haben Märtyrer, also es gibt genügend Märtyrer, die einfach für etwas eingetreten sind und dann wurden sie gekreuzigt, gefoltert, gehängt, irgendwas. Also die wollten nur etwas bewirken und wurden dann von ihren Gegnern aufgehalten auf brutale Art und Weise. Das Märtyrertum versuchte, aus den Opfern Helden zu machen. Das ist auch nicht schlecht, zu sagen, der ist für die Sache, hat sich für die Sache geopfert. Und daraus hat sich ein Mechanismus entwickelt, dass das Opfern eine super Sache ist. Und das hat das Christentum eigentlich gar nicht gewollt, sondern es hat immer gewollt, ich interpretiere aus meiner eigenen Kenntnis und Wahrnehmung, es hat immer gewollt, für die Sache, also in dem Fall für das Christentum, einzustehen, was in anderen Weltanschauungen auch ein wichtiges Thema ist. Stehe für deine Sache ein und wenn du dafür an den Pranger kommst oder aufs Schafott oder sonst wo,
ans Kreuz genagelt wirst.
Ans Kreuz, genau. Dann gehört das offenbar irgendwie dazu, aber wenigstens warst du dir treu. Ist eine Sache, die kann man gehen bei weitem nicht alle, ist auch gar nicht so sinnvoll zum Überleben. Und ich glaube, Überleben ist für uns, das muss niemand in einer Weltanschauung bekommen, ist ein Instinkt. Und den sollten wir aber nicht verleugnen. Also das Christentum ist ja schon eine Religion, Weltanschauung, irgendwelche Ismen sind immer schon eine Metaebene über unser eigenes Leben. Und Teil des Lebens ist das Überleben. Also ein Kernelement.
Bedingung würde ich mal sagen. Bedingung fürs Leben ist das Überleben. Das können wir so verkürzt einfach mal als Prämisse. Ich weiß nicht, ob Popper das auch gesagt hat, aber ich würde es sagen, ja.
Ich glaube, Popper ging es um andere Dinge. Obwohl mir Poppers Werk auch viel zu wenig bekannt ist. Gerade dieses Toleranzthema ist natürlich als Postkartenspruch oder Kalenderspruch sehr verbreitet. Und ich halte das für völlig in Ordnung, bestimmte Aspekte zu verkürzen, um sie als Meme zu verbreiten. Ich halte Memes für grundsätzlich gut. Du musst nur dann einen weiteren Schritt machen, idealerweise, und zu sagen, was ist denn der Hintergrund dieses Memes? Was ist denn der...
Ich halte Meme für grundsätzlich schlecht. weil
das habe ich schon verstanden.
Memes sind kulturhistorisch interessant, weil sie die komplexeste Verdichtung der Postmoderne sind, die es überhaupt gibt. Mhm. Also ich pflücke mir irgendwas irgendwo raus. Ich löse es damit aus dem Kontext, weil ich darf nicht voraussetzen, dass alle meine Empfänger den Kontext kennen. Wer kennt schon Karl Popper? Gut, du kannst ihn googeln und wirst da wahrscheinlich schnell lesen, dass das ein cooler Typ ist. Aber du hast ja sowieso keine Zeit. Ne? Also sparst du es dir. Der schlimmste Auswuchs der Postmoderne sind Memes. Und das Herrlichste, was mir die Postmoderne geschenkt hat, war das Känguru, das von den Känguru-Chroniken, das dieses Anti-Meme-Spiel erfunden hat. Nämlich Zitate falsch zuordnen. Das
hat nicht das Känguru erfunden, sondern das hat schon seit es Einstein gibt, wurden ihm alle wichtigen Zitate zugeordnet.
Ja?
Hat Albert Einstein gesagt.
Das,
aber nein, aber
nicht das,
Marc-Uwe Kling hat das sicherlich sehr schön dargestellt, ja.
Ja, auf Einstein konnte man sich halt am ehesten einigen, weil Einstein halt ikonisch ist, ne? Weil der mit seinem Kopf einfach eine Marke darstellt und weil wir in einer visuellen Welt leben. Nein, also die Memes sind deshalb schlecht, weil man beim Empfänger nicht voraussetzen kann, dass er dieselbe Kenntnis, dass er Karl Popper so einordnen kann wie ich. Vielleicht war Karl Popper ja ein Mistkerl. Vielleicht hat er seine Frau schlecht behandelt. Wissen wir ja alles nicht. Na?
Moment, da verbindest du wieder Künstler und sein Werk. Aber ganz kurz.
Das ist Meme. Richtig, ja. Ja.
Beim Meme rekurriere ich nicht auf Karl Popper, sondern seine Aussage. Ich verkürze die Aussage, dadurch verfälsche ich sie zwangsläufig, manchmal durchaus sinnhaft, manchmal auch verfälschend und entstellend. Ein Meme ist erstmal neutral. Es ist ein Versuch, Dinge auf sehr komprimierte Art und Weise zu vermitteln, was Vorteile haben kann, weil es die Leute schnell erfassen können. Und Nachteile, weil es aus dem Kontext gerissen ist und Kontext auch nicht kolportieren kann, denn dazu ist es zu kurz. Deswegen sind bestimmte Inhalte durchaus Meme geeignet und ein Sinnspruch wie die Toleranz endet bei der Toleranz gegenüber Intoleranten, funktioniert ja erstmal. Das ist ja nicht falsch. Natürlich denkst du dann, das Ideal des Memes ist, dass du sagst, cooler Spruch, egal ob auf dem Kalender, auf einer Postkarte, auf Twitter oder sonst wo. Das Ideal des Memes ist, dass du dir Gedanken machst, dann vielleicht googelst oder woanders recherchierst. Es muss ja nicht Google sein. Und dann dich weiterentwickelst. Das ist das Ideal des Memes. Natürlich ist ein Meme heute häufig Effekttascherei und sowas wie ein Witz in der Fernsehzeitung. Und meistens kein guter. Oder eben ein schlechter Kalenderspruch. Aber ich würde das Meme nicht als schlecht oder gut per se bezeichnen, sondern es gibt sehr gute Memes, aber auch jede Menge schlechte.
Okay, dann habe ich bisher nur die schlechten kennengelernt.
Leider gibt es sehr viele schlechte, ja. Die guten kriegen dann aber viele Sterne. Einige schlechte leider auch. Wir können jetzt erstmal Schluss machen. Okay, bis dann. Tschüss.
Bis dann. Gute Nacht.
Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
und Jan. Bis zum nächsten Mal.